SRF 3.
Unsere Themen. Wie viele Milliarden kostet unsere Mobilität? Das Auto kommt die Allgemeinheit mit Abstand am teuersten. Wie prekär ist die Lage beim Schweizer Grundwasser? Luzerner Landwirte suchen mit Bohrungen nach Quellen. Stürzt einer der berüchtigtsten Diktatoren Afrikas? Die Proteste in Sudan erreichen eine neue Stufe. Das jetzt im Info 3 heute mit Isabel Meissen. Nichts ist ja gratis im Leben, gerade Mobilität nicht. Neue Zahlen des Bundes zeigen, Auto, Flugzeug, Zug, Bus, sie kosten die Allgemeinheit jedes Jahr Milliarden. Besonders der Flugverkehr legt dabei zu, das Auto aber kommt immer noch mit Abstand am schlechtesten weg. Inlandredaktor Ivan Santoro.
Fast 90 Milliarden Franken kostet uns der Verkehr jährlich. Das entspricht etwa 11.000 Franken pro Kopf, wie die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik, BFS, aus dem Jahre 2015 zeigen. Am massivsten zugenommen haben die Kosten für den Flugverkehr, wie BFS-Direktor Georges-Simon Ulrich sagt.
Wir sehen, dass die Kostenentwicklung im Bereich Flugzeug sehr stark zugenommen hat. Hat im Wesentlichen auch mit der zunehmenden Anzahl Passagieren zu tun, um 25%.
Fliegen ist attraktiv, weil immer billiger. Trotzdem macht Fliegen nur 7% der gesamten Verkehrskosten aus. Den Löwenanteil verursacht nach wie vor der Straßenverkehr. 26 Milliarden Franken gaben demnach Herr und Frau Schweizer allein für Kauf und Unterhalt von Autos aus. Und obwohl Autofahrer die Mehrheit der Kosten selber bezahlen, muss die Allgemeinheit doch noch zusätzlich tief in die Tasche greifen. 2015 verursachte der motorisierte Straßenverkehr Unfall- und Gesundheitskosten in der Höhe von 8,6 Milliarden Franken, sogenannte externe Kosten. Im Vergleich fallen diese externen Kosten von Flugzeug und Bahn deutlich tiefer aus. Ein Zugpassagier deckt zwar nicht mal die Hälfte seiner Kosten selbst, trotzdem ist der Betrag, den die Allgemeinheit und die öffentliche Hand bezahlt, nur halb so groß wie beim Autoverkehr. Denn die Bahn verursacht nur minime externe Kosten. Sie ist umweltfreundlicher und es passieren weniger Unfälle. Wie kriegt man also die immens hohen externen Kosten des Autoverkehrs herunter? Ulrich Sever, Vizedirektor des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE, nennt den Lastwagenverkehr als positives Beispiel.
Also im Bereich des Güterverkehrs gibt es ein Beispiel, das eben auch aufzeigt, dass durch Abwälzung dieser externen Kosten auf die Nutzen, auf die Transportbranche, ein Teil dieser Kosten eben nicht mehr externe Kosten sind, sondern durch die Transportbranche selber getragen wird.
Sever meint die LSVA. Denn dank der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe muss also die Allgemeinheit weniger tief in die Tasche greifen, weil der Lastwagenchauffeur einen Großteil der Kosten selber trägt. Würde man dieses System auf alle Autofahrer übertragen, könnte man die externen Milliardenkosten deutlich senken. Die Rede ist von Road- oder Mobility-Pricing. Es wäre einfach einzuführen, das streite man auch beim Amt für Raumentwicklung nicht ab. Aber politisch ist dies noch nicht mehrheitsfähig.
Und jetzt in die Nachrichtenredaktion mit Julia Villino. Sie hat gute Nachrichten. Die Grippewelle in der Schweiz, die ist offiziell vorbei.
Zum ersten Mal seit Anfang Januar sei der Epidemie-Schwellenwert von grippeähnlichen Erkrankungen unterschritten worden, meldet das Bundesamt für Gesundheit. Die Grippewelle dauerte demnach 11 Wochen, 4 Wochen weniger lang als im letzten Jahr. Nach wie vor seien einige Regionen aber von der Grippe betroffen, vor allem die Kantone Aargau, die beiden Basel, Solothurn, Graubünden und das Tessin. Zu weiteren Zahlen aus der Schweiz zu Fällen von Rassismus im letzten Jahr. Am häufigsten zu Rassismus kam es am Arbeitsplatz, das zeigt der Jahresbericht des Beratungsnetzes für Rassismusopfer. 58 solche Fälle gingen letztes Jahr bei den Beratungsstellen ein. 38 Fälle kamen aus dem Bildungsbereich, also aus Klassenzimmern. Hauptmotiv für Rassismus sei Fremdenfeindlichkeit. Am häufigsten betroffen seien Schwarze sowie Muslime und Menschen aus dem arabischen Raum, heißt es in dem Bericht. Insgesamt wurden für den Bericht fast 300 Fälle aus allen Regionen der Schweiz ausgewertet.
Info 3 Mittag.
Eine große Badewanne voll. So viel Wasser braucht eine Milchkuh jeden Tag. Woher sollen Landwirte dieses Wasser nehmen, wenn es so wenig regnet wie im letzten Sommer? Im Kanton Luzern wollen viele Bauern nach neuen Wasserquellen bohren, weil sich der Wasserhaushalt nach dem Hitzesommer 18 nicht richtig erholt hat. Das schrieb gestern die Zentralschweiz am Sonntag. Nur, auch wenn es auf dem eigenen Land ist, wenn man Grundwasser abschöpft, hat es dann nicht weniger für andere? Diese Frage habe ich Roland Kosell vom Bundesamt für Umwelt gestellt.
Natürlich ist Grundwasser ein endliches Gut und es gibt andere Nutzer. Es gibt die Trinkwasserversorgung, es gibt auch die Natur, die Grundwasser braucht. Das heißt, gerade bei den kleinen Grundwasservorkommen, die wir in der Schweiz haben, gibt es dort gerade in Ausnahmesituationen durchaus eine Konkurrenz und die verschiedenen Nutzungen sind aufeinander abzustimmen.
Es war an vielen Orten trocken im letzten Sommer. Warum sehen sich offenbar gerade die Landwirte in Luzern in der Lage, dass sie jetzt bohren möchten?
Die Situation war in der ganzen Schweiz seit dem Ende des Frühjahrs 2018 durchaus außergewöhnlich. Das heißt, es gab auch in anderen Regionen Trockenheitssituationen und Probleme mit insbesondere der Bewässerung, aber auch zum Teil lokal mit der Wasserversorgung. Das heißt, im Raum Luzern ist die Situation wahrscheinlich etwas ausgeprägt, aber sie war auch in anderen Kantonen, insbesondere in der Nordostschweiz, im letzten Sommer und im letzten Herbst durchaus angespannt.
Und wie schlimm ist das? Also vorhin haben Sie gesagt, es gibt verschiedene Nutzerinnen und Nutzer des Grundwassers und wenn das jetzt eher niedrig ist, der Stand, wie schlimm ist das?
Auch wenn der Grundwasserstand niedrig ist, heißt das nicht, dass der Grundwasserleiter dann bald leer ist. Häufig bleiben 50, 60, 80, 90% des Grundwasservolumens sind nach wie vor vorhanden und wir entnehmen Grundwassermengen eher am oberen Rand oder im oberen Teil des Grundwasserleiters. Aber bei kleinen Grundwasserleitern und insbesondere auch bei Quellen kann es dann dazu führen, dass die versiegen oder aber dass kleine Grundwasserleiter nicht mehr genug Grundwasser aufweisen.
Und wenn jetzt der Klimawandel dazukommt, wenn wir noch längerfristig schauen, könnte das an mehreren Orten häufiger als jetzt der Fall sein, dass wirklich eine Quelle versiegt?
Was wir sicherlich erleben werden, ist, dass im Sommer, wo die Temperaturen höher sind, damit auch die Verdunstung höher sein wird, der Bedarf allenfalls auch ansteigen wird, dass wir gerade im Sommerhalbjahr häufiger angespannte Situationen im Grundwasser erleben werden. Aber langfristig gesehen, infolge der hohen Niederschläge, gleicht sich das immer wieder aus. Die Niederschläge in der Schweiz sind so hoch, dass wir eigentlich nach wie vor über das Jahr gesehen in einer Überflusssituation leben.
Ronald Kozell ist zuständig fürs Grundwasser beim Bundesamt für Umwelt.
Mittag.
Wird es zum ersten Mal richtig eng für den sudanesischen Langzeitmachthaber Omar al-Bashir? Die Proteste im Volk dauern ja schon eine Weile, aber heute haben sie eine neue Qualität erreicht, die vielleicht Folgen haben könnte. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier, was passiert momentan in Sudan?
In der sudanesischen Hauptstadt Khartoum, da haben seit Samstag Tausende an einem Sitzstreik teilgenommen. Sie fordern den Rücktritt von Omar al-Bashir, welcher den Sudan ja seit fast 30 Jahren regiert. Dieser Sitzstreik fand nun aber vor dem Armeehauptquartier statt, denn die Protestierenden wollen, dass das Militär ihre Seite ergreift. Die Sicherheitskräfte, also nicht das Militär, sondern die Polizei, der Geheimdienst, haben versucht, die Demonstrierenden zu vertreiben mit Tränengas und Schüssen. Und nun haben sich eben Teile des Militärs auf die Seite der Protestierenden geschlagen und sie vor den Sicherheitskräften beschützt.
Das Volk protestiert schon eine Weile, seit Dezember. Was ist jetzt anders?
Anders ist sicher das Ausmaß. Es waren jetzt viel mehr Leute am Wochenende an diesen Demonstrationen dabei. Dann ist es aber eben auch der Ort. Die Menschen sind nun vor dem Armeehauptquartier. Dort ist das Verteidigungsministerium, auch Omar al-Bashirs Residenz. Das ist also ein sehr symbolischer Ort. Das ist auch ein Ort, an den die Protestierenden bis jetzt nicht hatten vordringen können. Und dann eben der Fakt, dass sich nun Teile des Militärs auf die Seite der Protestierenden geschlagen haben, das ist natürlich ein großer Einschnitt, auch wenn bis jetzt noch nicht klar ist, ob das eine spontane Reaktion von einfachen Soldaten ist oder ob dahinter ein Plan steckt, ob höherrangige Offiziere dahinter stecken, weil dann würde es wirklich schwierig werden für Omar al-Bashir.
Er regiert das Land seit 3 Jahrzehnten. Er soll für Völkermord, für Kriegsverbrechen verantwortlich sein und er gilt als einer der letzten Diktatoren Afrikas. Könnte jetzt der Machtwechsel kommen?
Zu irgendeinem Wechsel in irgendeiner Form muss es kommen. Das sagen auch alle Menschen, mit denen ich im Sudan dieser Tage spreche. Wir wissen nicht, was passieren wird, aber irgendetwas muss passieren. Denn Omar al-Bashir ist enorm unter Druck, also nicht nur vom Volk, sondern auch von den Leuten in seiner Partei. Er hat deswegen auch vor ein paar Wochen das Amt als Parteipräsident abgegeben. Das würde theoretisch den Weg ebnen für einen anderen Präsidenten an der Spitze des Staates. Es ist sehr viel Druck da von allen Seiten und ausschlaggebend wird nun eben sein, wie Bashir und die Leute um ihn herum regieren. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder kann das Regime brutal durchgreifen. Das hat Bashir in den letzten 4 Monaten, die Proteste ja schon bereits anhalten, eigentlich nicht getan. Nicht so wie in vorherigen Protesten, zum Beispiel 2013. Es wäre aber eben auch möglich, dass der Druck innerhalb der Partei so groß ist, dass Bashir zurücktreten muss, das dann auch tun wird, oder eben, dass das Militär eingreift. Das wäre nicht das erste Mal im Sudan und das ist eben auch das, was sich viele Demonstrierende erhoffen, dass das Militär eingreift, den Weg ebnet für eine Übergangsregierung, bis es dann Wahlen gibt, um eine Zivilregierung zu wählen.
Live-Informationen von Anna Lehmann-Meyer, sie ist unsere Afrika-Korrespondentin. Der Chef der Grossbank Credit Suisse, Tidjane Thiam, hat letztes Jahr Lohn- und Bonizahlungen von fast 13 Millionen Franken bekommen. Julia Villino in der Nachrichtenredaktion. Es heisst, das sei nicht gerechtfertigt.
Das sagt Glass Lewis, ein Stimmrechtsberatungsdienst. Begründet wird die Kritik mit den Finanzzahlen der Credit Suisse. Diese seien letztes Jahr schlechter ausgefallen als bei anderen Banken, schreibt Glass Lewis in einer Empfehlung, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Man empfehle deshalb den CS-Aktionären, bei der kommenden Generalversammlung Nein zu stimmen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Auch der Stimmrechtsberater Ethos empfiehlt ein Nein. Wir bleiben bei den Finanzen mit den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.544 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1,1236 gehandelt, der Dollar zu 99,98 Rappen. Und das Wetter? Heute Nachmittag und morgen wechseln sich im Norden Wolken und kurze sonnige Phasen ab. Lokal kann es kurz regnen. Im Westen, im Wallis und im Süden ist es ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen dazu im Norden rund 13, im Süden 19 Grad.
Info 3 schaut hinter die Schlagzeilen. Verantwortlich heute Nina Gigax und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.